Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Namaste, liebe Werder-Jugis. Wir verbeugen uns vor eurer Geduld. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 206. Thomas sagt als erster Hallo diesmal, und aber nicht ohne meinen Tantra-Lehrer, der hoffentlich da ist. Hallo Jan.
Oh Gott. Jetzt habe ich gerade Bilder im Kopf, das geht überhaupt nicht, weil ich musste kurz mal eben das Hinterstübchen meines Kopfes einmal mit Sacrotan und Chlor auswischen. So, fertig. Schönen guten Tag. Ja. Etwas spät dran zwar, aber hey, besser spät als nie.
Bist du jetzt
ist auch mein Tantra-Motto.
Bist du jetzt in deiner zweiten Persönlichkeit Brahmi Rondu?
Bist du jetzt? Oh Gott, ja, aufgegangen. Aus der Nummer komme ich irgendwie nicht mehr raus.
Ja, ich hatte dich nicht darauf vorbereitet, mit Namaste ins Haus zu fallen, aber ich dachte...
Shiva-Rondu.
So. Ich lege hier einfach mal brutalst möglich den Titel von Folge 206 auf den Tisch. Und ja, es ist ja doch auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, wenn wir im Bild bleiben, die Reise zu unserer inneren Fußballmitte, sag ich mal, oder zumindest... der Versuch, das hinzukriegen, denn Hoffenheim, 4 Tage her ist es jetzt. Nochmal vielen Dank für eure Geduld, kommt mir jetzt noch gar nicht so lange vor.
Trotzdem, den körpereigenen Endorphinspeichern, die sowas von überfüllt worden sind durch dieses Spiel, dass es sich nur langsam abbaut.
Ja, und verprügel mich, aber ich bleibe weiter im Bild, und ich sag mal so, wenn wir nach dem Bayern-Spiel eher so eine Woche in der Haltung des gebückten Hundes verbracht haben, ja, haben wir uns dann doch in Sinsheim aufgerichtet zum Sonnengruß. Ja, und genau. Stehen wieder mit Rücken gerade und
zum singenden Schwan.
Wow, und finden uns selber geil nach diesem 4:3 und das auch heute noch am Donnerstag, oder wie geht's dir?
Ja, der eine mehr, der andere weniger, Stichwort sich selber geil finden, aber grundsätzlich ist die positive Stimmung mit Blick auf Werder auf jeden Fall noch da, und ich muss auch sagen, ich bin da komplett bei dir, was du gerade meintest, fühlt sich noch gar nicht so lange an, das stimmt zwar, wir sind jetzt näher am Freiburg-Spiel am Samstag, und trotzdem, das Spiel war so besonders und das Erlebnis war so besonders, dass wir aufgrund der Verzögerungen, die ja nun alleine meine Schuld waren, trotzdem wirklich nochmal wenigstens ein bisschen detaillierter auf Hoffenheim gucken sollten.
Ja, ich bitte dich.
Das war, da war viel Schönes dabei, wie mein Deutschlehrer früher gesagt hat.
Da war auch sehr viel Schlimmes dabei, aber auch noch mehr Schönes, muss man sagen. Ja, es war Jens Day.
Ja. Okay, jetzt, also ich habe so das Gefühl, es wird die Saison der Wortspiele.
Ja, also wer dachte, mit Köhn und Top sei der Peak erreicht, der hat die Rechnung ohne die beste Bubble der Welt aller Zeiten gemacht, denn nochmal vielen Dank dafür. Ich erkläre auch gleich, warum ich trotzdem Namaste genommen habe. Aber es gab wieder wirklich eine Flut von großartigen Titelvorschlägen. Und dann müssen wir zumindest, ich weiß nicht, du warst ja ein bisschen beruflich unterwegs, ja? Das heißt...
Ich war beruflich unterwegs, und es war, also ich wusste ganz genau, ich fahre am Montag auf Dienstreise, und ich wusste auch,
du wolltest Montag auf Dienstreise und bist dann am Bahnhof Hannover gestrandet erstmal, wenn ich das richtig...
Ach ja, oh Gott. Ja, genau. Aber das stimmt. Machen wir sofort die Abkürzung dahin. Aber viel wichtiger, ich wusste am Sonntagabend, als Werder gespielt hat, wusste ich, ich fahre morgen auf Dienstreise und ich treffe dort Fußball, weil es halt eben Kollegen aus ganz Deutschland waren, von anderen ARD-Anstalten. Und ich treffe dort Fußballfans aus allen möglichen Bundesländern, unter anderem einen HSV-Fan und einen Leipzig-Fan und so. Und ich wusste ganz genau, ey, wenn ich da jetzt hinfahre, ne, nach 15 Minuten dachte ich so, ey, jetzt steht's hier 3:0, wir kriegen hier die Schraube unseres Lebens. Und dann fahre ich dahin, dann darf ich mir 3 Tage lang dumme Sprüche anhören, die dann auch beim Feierabendbier eher mehr als weniger werden. Und dementsprechend bin ich sehr euphorisiert losgefahren. Konnte ja keiner ahnen, dass ich dann eine Stunde später 4,5 Stunden in Hannover hängen bleibe.
Ja, gut.
Danke, Deutsche Bahn übrigens nochmal, nur auf diesem Wege.
Es gibt Dinge, die kriegt auch Brahmi Rondu nicht geregelt.
Ja, genau.
Some things never change. Da helfen keine Sonnengrüße.
Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich hab komplett den Faden verloren.
Ich glaube, ich habe dich eben auf die falsche Fährte geschickt. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, hast du diese ganze Flut von wirklich super Vorschlägen, die 400 Leute im Ministry of Title Finding weiter auf Kurzarbeit, nur ne, für das Geld können wir neue Pelzmäntel kaufen uns, hast du diese Flut von geilen Vorschlägen mitgekriegt? Und ich bestehe darauf, dass ich zumindest einige hier verlesen möchte.
Ich konnte sie nur überfliegen. War auch viel dabei, was ich im Überfliegen nicht direkt verstanden habe. Deswegen wäre ich dir in der Tat sehr dankbar, wenn du einmal wenigstens punktuell ein bisschen in die Tiefe gehst. Aber wir haben auch übers Worum haben uns auch Leute geschrieben und Vorschläge gemacht. Und die Tradition des Ministry of Title Finding scheint langsam zu verfangen in unserer
Bubble. Absolut. Und es wird eine Bewegung.
Ich lese es ja anders. Ich glaube ja, dass die Leute einfach nur der Kulmanokratie überdrüssig sind und so langsam aufbegehren und die Mistgabeln und die Fackeln schon mal bereit machen. Aber nun gut, warten wir mal ab.
Oder sie glauben an die Vision des größten guten Führers aller Zeiten.
Aller Zeiten, ja.
Genau. Und
weiße Elefanten für alle.
Bevor der Verfassungsschutz sich einschaltet und uns abhört, ja, weil ich das System in eine Kulmanukratur ändern möchte.
Der KND, ne, der Kulman-Nachrichtendienst.
Jens Day. Verstehst du?
Ja, jetzt wo du es so übertrieben betonst, verstehe ich's.
Muss man. Trotzdem fand ich's hübsch. Gruß an EK Advesergeist. Ja? Da gehen die Credits raus. Wir hatten so viele tolle Sachen. Ja, Marian RVR war beim Italiener abends noch, hat mir sehr gut gefallen und hat bestellt Quattro Stagioni. Ich wusste, damit kriege ich dich. Und vor allem, wenn es danach noch einen großen Malatini gibt nach dem Essen.
Auf Eis.
Kann das nicht verkehrt sein. Festdale, der Beat, ist auch eher so was man lesen muss. Ja. Dennis Dynamite, Backstage Boys, Gruß an Tim, hat mir auch sehr gut gefallen.
Backstage Boys dann quasi.
Backstage Boys, ja, oh Mann, ey, das wird, ja, stopp mich, ne, das wird mir bestimmt noch ein paar Mal passieren. Staying Alive, Norbert von Twitter, überhaupt, ich glaube, ich könnte eine ganze Playlist, ein Worum-Podcast-Soundtrack zusammenstellen.
Ja, Staying Alive hat schön viele Ebenen. Das finde ich auch ganz geil.
Super eigentlich, ja.
Stay Alive.
Ja, okay. Should I stay or should I go? Ist klar, ist fast naheliegend, ja. Dann haben wir Come Back and Stay. Paul Young oder so. So alt bin ich ja noch nicht.
Ja. Oder so. Deswegen hast du das oder so betont.
So, und da können wir eigentlich eine ganze Playlist vielleicht im Worum Podcast Fanshop.
Ne? Die machst du bitte. Ich lade mir die nicht runter. Ich bin nicht so Paul Young-affin.
Nee, ich ja auch nicht so, aber ich würde das auch noch als Mixtape. Doppelkassette.
Ja, ne? Ja, sehr gut.
Kaufe ich eine schöne Chrom-Leerkassette 180.
Ich sag nur Highspeed-Dubbing.
Rechne ich ab über Büromaterial. Ja. Ne? So. Nein, es waren wirklich ganz tolle Sachen dabei und viele konnte ich jetzt gar nicht nennen. Was kam noch aus dem Worum? Auch noch gute Vorschläge?
Ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken. Es war einer dabei, über den musste ich länger nachdenken. Es war, ich kriege es noch zusammen. Jens Ketchup oder Ketchup Jens oder Ketchup Stay oder so, glaube ich.
Jens Ketchup wegen Heinz Ketchup wegen, okay, der kommt ein bisschen um die Ecke, muss man sagen. Aber ist damit nicht gemeint und damit sind wir ja jetzt elegant auch schon beim Sportlichen, sag ich mal.
Ja, ne, also du hast gerade noch vollmundig angekündigt, dass du noch erklären wolltest, warum es Namaste heißt.
Ja, okay, also erstens, weil es natürlich um mein Ego geht und das ist mein Vorschlag.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ein anderer Grund fällt mir auch nicht ein.
Aber tut mir leid, da ist eine coole Manukratur, aber auch volle Transparenz. Ja. Da sage ich, es geht um mein Ego und dann ist es auch so. Nein, aber auf der anderen Seite, ich habe es nachgeschlagen, ja. Namaste bedeutet, und gut, dafür sollte unser Schulsanskrit eigentlich ausreichen, ja, ist halt auch Hindi eine Respektgeste, eine Begrüßungsgeste wie Hände schütteln und bedeutet Namas ist sowas wie verbeugen und Tee vor dir, ich verbeuge mich vor dir, ja.
Oh ja, okay.
So, und dazu gehört dann ja noch diese, die Handflächen aufeinander zu legen und dieses leichte Verbeugen. Ne? In manchen Kulturen gehört das zusammen, Wort und Geste, in manchen hat man nur die Geste. Wie auch immer, kleiner Ausflug in den Elfenbeinturm Bildungspodcast. So oder so fand ich, es passt so perfekt. Ja, es ist, ja. Es ist ein Stay-Wortspiel und es ist wirklich, wir verbeugen uns vor dieser Leistung und ja, ich sag mal, ich ziehe noch eine Ebene ein, ich verbeug mich auch vor den geilen Titelvorschlägen. Namaste.
Ja, ich
und
ich
deswegen, bleib an einer ich finde es einfach gut. Ja, hm, ja.
Sag mir doch mal bitte ganz kurz, weil ich es durcheinander kriege und ich will natürlich dann im Falle eines Falles der endgültigen Machtübernahme durch Kuhlmann da in der Staatsform nicht falsch unterwegs sein.
Ja.
Sind wir in einer Kuhlmannokratur oder in einer Kuhlmannokratie?
Das lasse ich erstmal noch offen. Ja. Also auf den Wahlplakaten steht Kuhlmannokratie.
Ja, das muss auch so sein, sonst würdest du dich einem Verbotsverfahren stellen müssen,
ja,
wahrscheinlich. Ja. Okay, wir schweifen ab. Ich bin beim Namen komplett bei dir. Ich kann, also gerade jetzt auch mit der Erklärung, die du gerade noch geliefert hast, das passt dann in der Tat, also weil alles andere wäre auch Frevel, sich für diese Leistung vor Jens Day nicht zu verneigen.
Ja.
Also jetzt mal fernab von allem, was da auch für Werder glücklich gelaufen ist in diesem Spiel. Ich würde mich jetzt einfach mal zu der These hinreißen lassen. Jedes einzelne Tor von Jens Day musst du erstmal so machen. Mhm. Wird irgendwie gehört, es waren ja zwei Kopfballtore.
Und der Abstauber, das dritte Tor, ne, den er selber einleitet, wo er den Ball holt in der Mitte und durchläuft und die Flanke dann abgefälscht ist und ihm wieder auf den Fuß fällt, den macht er dann so mit links, mit der Seite Volley, drückt er den dann rüber.
Und ich habe noch eine Statistik gelesen, die ich auch bemerkenswert finde, 9 Bundesliga-Tore, 6 mit dem Kopf.
Ja, okay.
Das ist schon, also.
Aber das ist ja auch seine ausgewiesene Stärke, ne? Und das macht ja auch, ich sag mal, es ist ja ein wichtiger Faktor oder sehr wichtig in unserem fein austarierten Mittelfeldgefüge. Sennelinen ist kein Kopfballungeheuer, mit Schweizer ist kein Kopfballungeheuer, Agu ist keins und Romano Schmid auch Schmied nicht.
Schon mal gar nicht.
So, das heißt, wir haben in diesem Mannschaftsteil, gerade bei hohen Bällen, eigentlich, deswegen ist er halt auch so wichtig, das ist halt so eine spezielle Wichtigkeit, die er schon vorher hatte, die man aber nie messen konnte. Ne? So, diese Kopfballstärke. Und ja, Gott sei Dank, ey. Und es hat ja auch noch so viele andere geile Ebenen. Ja, er ist Comeback in der Nazio. Ja? Ja. Gut, das war vielleicht auch schon vorher geplant, weil er schon starke Leistungen hatte. Aber es rundet halt das irgendwie alles ab, finde ich. Ne? Lustig, 3 Tore. Er ist hier im Moment Werders bester Torschütze.
Ja, ist auch so geil. Hey, ich musste auch nochmal an deinen Hot-Take denken, für den ich bislang immer aufgezogen habe. Ich schrieb dann auch bei Twitter nach seinem dritten Tor, Jens, der trollt mich und ich nehme es persönlich.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ich habe mich die ganze Zeit immer lustig gemacht darüber. Ja, ja, der Coolmann denkt, dass der Stay endlich loslegt. Und dann hat er die ersten 3 Spiele wieder mehrere hundertprozentige vergeben. Und jetzt hat er den Laden komplett angezündet mit seinen Toren.
Ja, okay, also, natürlich in dem Spiel, wo ich nicht 2 Euro auf Torstay gesetzt habe.
Ja,
das ist ja klar. Nein, aber weißt du, das ist ja genau das Ding, ne? Und deswegen meinte ich das ja auch. Und deswegen auch, ich kam mir vor wie der einsame Typ in der Fußgängerzone, der schreit, der Untergang ist nah und niemand hört mir zu und alle lachen mich aus. Aber alleine die Tatsache, er hat die Dinger nicht gemacht, aber er kam immer wieder in die Position, weißt du? Und das ist ein Spielzug gewesen, er ist der Go-To-Guy im Rückraum, weil er auch Hashtag Kopfballstärke, ne? Er wird ja gesucht, sonst könnte er hätte ja nie die Chance, so viele Chancen zu verdaddeln, ne? Vorher, wenn er nicht immer wieder auch der Zielspieler ist für unsere Angriffe. Ne? Und jetzt endlich hat es auch mal funktioniert und das war halt nicht nur schön bis zum Abschluss von Jens, sondern das war Mercedes Jens, sag ich mal.
Und sein erstes Tor ist natürlich auch, also das Kopfballduell musste so gewinnen. Okay, war Grilic, aber das musste trotzdem erstmal so gewinnen.
Aber genau wie du sagst, ne? Okay, war Grilic. Wollen wir reinspringen in das?
Ja, lass uns mal, genau, das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, aber lass uns mal versuchen, chronologisch zu bleiben. Ja. Denn zur Chronologie gehören eben auch unterirdische erste 15 Minuten.
Ja, aber es fängt eigentlich, wenn wir chronologisch arbeiten, Stichwort Grillitsch, dann fängt es eigentlich schon vor dem Anpfiff an. Nämlich die Aufstellung.
Ja, ja.
War schon recht überraschend. Und um es gleich abzuräumen, wir beide mit unserer schlechtesten, gerade die Aufstellung-Prognose, ne? Beide ja. Nur 9 von 11.
Ja.
Ne? Wobei du hattest sogar 9 von 12 nur.
Ich meine, du bist ein Arsch, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe einfach nur korrigiert und das war rechtzeitig und nicht zum Anpfiff, sondern einen Tag vorher.
Ja, aber trotzdem falsch.
Ja, aber das macht doch nicht 12 draus, sondern es bleibt bei 11.
Okay, du hattest
9. Nicht besser.
9 richtig von 12. Okay, es macht es nicht besser. Nee, genau. Also, wir hatten beide nach dem Bayern-Spiel Pieper hinten erwartet.
Genau.
Wo ich gleich mal vorab sage, vor dem Spiel, als ich dann gesehen habe, Malatini spielt, hatte ich dann auch gepostet, macht total Sinn wegen der Schnelligkeit gegen Bülter.
Hat Werner auch gesagt, ne? Er wollte Tempo auf dem Platz.
Ja, richtig, ja. Das hat er danach dann auch bestätigt und das war dann auch meine Vermutung um 15.15 Uhr oder so. Konnte ich noch nachvollziehen, hätten wir auch beide vorher drauf kommen können, muss man sagen. Aber wir waren bei...
Ich bleib ja bei meiner Meinung, dass gegen Marius Bülter auch ein Holzpflock, der unten aufgespalten ist, reicht als Gegenspieler, aber gut.
Dazu kommen wir gleich.
Ne? Ja, dazu kommen wir gleich.
Einzeln. Ich habe da in den ersten 12 Minuten einige Holzflöcke gesehen und einige Holzfüße auch da hinten. Ja. Und was war noch falsch dann? Sag nochmal eben bitte.
Wir hatten gedacht, dass Agu auf die Bank rückt. Mhm. Weiser rechts spielt, Köhn links und dafür hat er dann ja wirklich Grülli rausgenommen.
Genau, und ich hatte Top und du hattest Grüll dann als zweite Spitze.
Genau. Genau, und mein Gedanke war ehrlicherweise auch Tempo.
Ja.
Deswegen noch die Korrektur von Top auf Grüll, weil ich hatte ja erst auch Top. Aber ja, letzten Endes, und ich habe mich da genauso wie einige Medienvertreter auch von Ole Werners Worten nach dem Bayern-Spiel so ein bisschen foppen lassen. Er sagte das, glaube ich, nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Er wollte da nicht lügen.
Ja.
Weil er irgendwie sagte, so wie gegen Bayern würden wir Weiser nicht nochmal wiedersehen, aber damit hatte er mitnichten gemeint, deswegen rückt er wieder nach rechts hinten,
sondern
einfach nur, dass er dann gegen Hoffenheim mutmaßlich offensiver spielen wird, zwar aber in einer anderen Rolle.
Ja.
So, und das war ehrlicherweise, gucken wir ja auch nochmal drauf, aber eine geile Idee.
Ja, und es war sogar nicht gelogen.
Ja, genau, das meinte er auch, ne?
Also ich würde noch einmal
so verklausuliert.
Ich würde noch einmal gerade die Aufstellung, nämlich den Kreis, den du vorher geöffnet hast, schließen. Ich hatte nicht mit Gröll wegen Tempo, ich hatte auf Top getippt, vorne im Sturm, nämlich genau aus dem Grund, dass ich andeutete, dass Stach ausfällt, dass die Abwehr ja sonst von Hoffenheim eine absolute eine Frechheit ist für das Geld, was da drin steckt. Eine Frechheit. Und Grilic ja nun wirklich der größte, ich meine, seit Folge 2 kennst du meine Meinung zu Florian Grilic, der wirklich der größte Schönwetterspieler unter der Sonne ist. Und meine Überlegung war, wenn Stach ausfällt, spielt Grilic hinten in der Mitte und da, wenn du Top gegen den in den Zweikampf mit Grilic schickst, ja, hat Grilic nach 3 Minuten keine Lust mehr, weil er keinen Bock hat auf Kopfbälle, er ist zu langsam, er kann nicht köpfen. Er hat eine gute Spieleröffnung, aber das war es so. Den Kreis wollte ich noch eben schließen. Ja. War trotzdem falsch.
Ja, und ich finde im Übrigen auch, dass ich verstehe die Idee mit Grilic nicht, weil alle Downsides, die der in der Innenverteidigung hat, werden ja nicht durch seine Spieleröffnung aufgehoben. Denn auch Jens Deje zeigt schmerzhaft deutlich, was für eine Gefahr du läufst, wenn du mit Grilic im Zentrum der Innenverteidigung spielst.
Richtig.
Das ist ja, da ist ja null Luftkampfverhalten.
Richtig,
da musst du ja im Prinzip nur mit hochgehen.
So. Das war mein Gedanke mit Top, ne? Ja. So, und auf der anderen Seite ist er aber auch nicht schnell, Grilic, ne? Und daneben Akpo Guma und Nsoki. Da hätte auch statt Nsoki irgendein anderer völlig überbezahlter Fehleinkauf in der Hoffenheimer Abwehr spielen können, so. Und da war eigentlich, und deswegen so. Aber, das war natürlich extremer Vorteil für uns vor dem Spiel, dachte ich, Ausfall Stach, Ausfall Kramaric. Mit Abstand ja. Die besten Spieler. Und gut, genau, das wollte ich eben noch sagen. Warum spielt Grilic da hinten in der Mitte? Weil Hoffenheim und Materazzo ein Selbstverständnis hat, wir eröffnen das Spiel. Ja, so, wir kommen über Ballbesitz und hinten verteilt der Grilic, verteilt hübsch die Bälle. Das ist
nur
ja,
fürs Protokoll, ja. Nur fürs Protokoll, Stach ist ja nicht ausgefallen, sondern saß nur auf der Bank.
Ja, denn, der war krank denn, vorher, ja.
Genau, und deswegen nur wichtig, weil Stach, Spoiler, reden wir auch nochmal drüber, aber weil in meinen Augen Stach der Grund war, warum wir das Ding gewinnen.
Okay.
Aber gucken wir nachher nochmal
drauf. Behalt das mal bitte im... Ja. Kopf. So, und ich glaube, seit Ole Werner Trainer in Bremen ist, war das die unorthodoxeste und, wie soll ich sagen, überraschendste Aufstellung, die er je gebracht hat, mit so vielen Veränderungen. Das war ja nicht nur der Seitenwechsel, dann von Köhn und Agu, ne? So, dann Weiser im offensiven Mittelfeld, Hashtag nicht gelogen, er wurde nämlich gefragt, ob Mitch wieder im Sturm eine Option ist, ne? Hat er gesagt, ja. Nee, kann er sich ja. Nicht vorstellen und stimmt ja auch, ja. Er hat ja ne? Im Mittelfeld gespielt. So, ja. Dann hat er ja auch noch Romano und
Stay getauscht.
Ja, haben auch noch die Seiten getauscht.
Ja.
So, und da war so viel Unordnung. Und dann hast du auch nicht Friedel, sondern du hast Stark in der Zentrale. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, so. Und Agu rechts, ne?
Alter.
Also ja, das. Aber ich muss auch sagen, also jetzt mal, ich klammer jetzt mal bewusst die ersten 15 Minuten aus, über die wir ja gleich auch noch ein bisschen spekulieren. Aber ich find's halt so geil, dass du mit Felix Agu einen Spieler hast, der sowohl links als auch rechts wirklich exakt die gleichen Sachen macht.
Ja.
Das ist ja wirklich so geil. Du hast ja einfach wirklich einen Spieler, der auf der anderen Seite exakt genau das macht und genauso gut wie auf der anderen Seite.
Ja, richtig. Und da hatten wir
Tempo, reinziehen, Fouls provozieren, geil.
Exakt. Und er ist ja Rechtsfuß eigentlich, ne? Ja. Und eigentlich ist das ja seine Seite und trotzdem hat man gemerkt, es ist nicht so einfach. Ne? Und Stichwort Anfangsphase, ne? Denn du hast schon gemerkt, dass das ein bisschen Umstellungszeit braucht, auch bei einem Spieler wie Agu, der in Topform ist, ne? Denn es ist schon was anderes. In welche Richtung drehst du dich? Ja.
Ja.
Welchen Fuß lässt du, ne? Also was bietest du an? Was machst du zu und so? Du musst ja komplett, das ist ja wie durch einen Kanaltunnel fahren und dann ist plötzlich Linksverkehr.
Ja, wobei ich auch sagen muss, also 15 Minuten Eingewöhnungszeit finde ich schnell.
Ja, aber es ist halt auch einiges passiert in dieser Zeit.
Ja, ja, das ist wohl wahr, aber das lag nicht ausschließlich an keine Ahnung, an den Umstellungen, sondern es lag halt vor allem auch irgendwie, keine Ahnung, am Kopf.
Aber es lag auch größtenteils an den Umstellungen. Ey, tut mir leid, und da muss man halt auch mal sagen, unpopular opinion, aber mal Zweikampf, individuelle Fehler ausgeklammert, die dann noch dazu kamen, ne? Aber das ist der Grund, weswegen Ole Werner immer so vorsichtig ist. Weil du das sofort merkst, wenn die Abläufe nicht stimmen und nur zwei Leute den falschen Schritt machen. Aus welchem Grund auch immer. Entweder weil sie noch 10 Minuten brauchen, um ins Spiel zu kommen, wie Malatini, weil sie 10 Minuten brauchen, um auf Linksverkehr umzustellen, wie Agu, oder wie beim ersten Gegentor. Was machen denn Stark und Jung da bitte? Ne? Und du merkst halt, das ist halt Unordnung, weil sie versuchen, Malatini zu helfen. Ja. So, sie wollen aus einem guten Motiv raus und heben die komplette Ordnung auf damit. Ne? Und genau wie dann, wie das zweite Tor, wo Bülter Jung austanzt, ne? Da sieht Jung beschissen aus, keine Frage. Aber auch da, Schmid und Duxch verlieren vorne links den Ball. Ja. Und die Räume sind nicht besetzt, wie sie besetzt sein müssen, weil Köhn steht zu weit außen und plötzlich rennt Bülter durch diesen freien Raum mit Highspeed auf Jung zu. Ne? Und das meine ich, das ist schon, vielleicht waren es zu viele Umstellungen am Anfang, die ja
Ja, das mag sein und ich glaube trotzdem, dass dieses, ja, das waren zwar auch Zweikampfverhalten, ich glaube aber, dass das schon mehr Gewicht hatte. Weil, weißt du, also Stichwort Stay und Duxch, ist nicht Stay, sondern Schmiedi und Duxch, ne? Wie sie den Ball verlieren, ist halt, also an Körperlosigkeit nicht zu überbieten.
Ja.
So, und das ist halt ein Problem, das du eigentlich bei uns über die letzten Jahre immer gesehen hast, ja? Wenn du in der Offensivordnung durch einen Fehler den Ball verlierst, haben wir immer ein Problem.
Ja gut, es kommt drauf an. Ne? Mhm. Wir haben es ja jetzt geschafft, in den letzten Monaten diese Situation mehr oder weniger zu vermeiden durch ein gutes Mann-gegen-Mann-Pressing und durch ein blindes Verständnis bei der Raumaufteilung.
Ja. Ja, und wir haben es aber auch gut, geschafft gegen Mannschaften, die uns genau das antun wollen, was Hoffenheim versucht hat, nämlich früh zu pressen und aggressiv zu sein, da auch gegenzuhalten. Das ist uns hier ja überhaupt nicht gelungen.
Nee, genau, aber das ist halt auch kein Wunder, ne? Der Einzige, der auf seiner Position war, die er gespielt hat, mehr als ein Spiel, war Linen. Linen war Jung. Ne? Alle anderen.
Ja, okay.
War neu besetzt, ist ja auch egal. Dazu kamen natürlich hanebüchene Fehler. Ne? Also vor dem 0-1, ich habe dir eben Fotos geschickt davon. Ne? Du hast dieses sensationell geile Video am Ende, wie Top und Krüll Arsch rausschieben mit Benny Hill Musik an der Eckfahne, weißt du? Ja. Mega geil. Aber diese Szene vor dem 0-1, wann ist das gefallen? Dritte Minute oder fünfte Minute oder was?
Ja, irgendwie sowas, ja, genau.
Ey, guckt euch das mal an, bitte, wo wir da den Ball verlieren und wo Jung und Stark stehen. Meine Theorie, sie wollen Malatini unterstützen, der, ne, von wegen Malatini spielt um den gefährlichen Bülter, achtet auf den Bülter, ne, hat Ole noch 5 Minuten vorher gesagt in der Kabine. Sie wollen ihm helfen und stehen im absoluten Niemandsland. Dass alles offen ist und am Ende Senne Linen der letzte Mann ist, der da noch.
Und diesen Pass von Berisha aber auch, also nicht verteidigt bekommt, ne?
Ja. Ah, ja. Aber die laufen sich zweimal über den Haufen, ja? Also Stark darf da schon nicht stehen, weil das ist Linens Mann in dem Moment, Linens Raum. Aber dass Jung da auch noch ist, es ist hanebüchen, ne? Solche Fehler. Und vor dem dritten, ja, ey, was macht denn Zetti da?
Ja, das zweite müssen wir, also nochmal, das zweite müssen wir uns auch angucken. Ja,
gerne.
Das zweite ist halt wirklich einfach, und Stichwort ist Holzpflock.
Ja, stimmt.
Also Toni Jungs Verteidigungsverhalten gegen Bülter in der Situation ist wirklich Jan Siegert in der Bundesliga.
Ja.
Also das ist, also der lässt sich eindrehen und Bülter muss ja noch nicht mal, und Bülter ist nun weiß Gott nicht der Edeltechniker vor dem Herrn.
Nee, aber er ist schnell und das Ding ist ja, das weißt du ja, dass das nicht passieren darf, ne? Also die Situation, dass Marius Bülter mit einem starken linken Fuß über halb rechts alleine auf Toni Jung zuläuft, die darf halt gar nicht entstehen, ne?
Ja, so. Aber es ändert nichts daran, dass Bülter zweimal die Richtung wechselt und Toni Jung aussieht wie so ein 2 Kilometer langer Deutsche Bahn Güterzug.
Ey, wie so ein Brummkreisel.
Ja.
Ne, der Plumpsack geht um. Und Bülter hat ja schon, wie du halt meintest, technisch ist er ja wirklich jetzt nicht begnadet, sag ich mal. Ja.
Der hat Stichwort ja Hackentrick vor dem 0-1.
Ja, und auch der funktionierte ja. Ne, aber der hatte ja schon zweimal beim zweiten die Chance verpasst, abzuschließen. Ja. Ja. Ne, und Toni Jung, statt dann hatte er zweimal die Möglichkeit, einen Schritt ranzugehen. Ja. Ne? Und Bilder abzudrehen. Ja, Katastrophe.
Und nur fürs Protokoll, Toni Jung, wir lieben dich. Aber das sah komisch aus.
Ja, ey Mann, aber wie gesagt, ne? Und Stark beim ersten und dann Malatini beim dritten.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Malatini beim dritten. Weil du sagtest gerade, Mensch, was macht Zetti denn da? Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, Malatini lässt sich auch vom Bülter eindrehen,
ja.
Ne?
Ja, ja.
In der Situation.
Das sieht dann halt besonders doof aus, wenn du ihn dann 1 Meter vor dir stark auf den Fuß boxt.
Ja.
So, aber ich will halt sagen, also das zog sich durch die komplette Defensive.
Ja.
Ne? Und das war.
Aber, und jetzt haben wir das Schlimmste vom Hoffenheim-Spiel einmal kurz durchgewalkt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und von da an, und das finde ich halt was, das ist ehrlicherweise für mich dann auch wieder ein Punkt, wo ich felsenfest davon überzeugt bin, vor einem halben Jahr wäre uns das so nicht passiert. Dieses komm, wir packen das trotzdem noch.
Ja.
Das finde ich, also, weil, und das haben sie ja auch ganz, also Jens Day hat das im Interview nach dem Spiel erzählt, zwei, drei andere haben das auch noch erwähnt, dass es halt eben dann schon auch zwei, drei Spieler auf dem Platz gibt, die meinen, ey, wir müssen hier nur eine Bude machen, dann brennt der Baum wieder. Ja. Und das so dieses, klar, das ist dann auch so ein bisschen, ja klar, brauchen wir jetzt auch eine glückliche Aktion, aber dass sie dann mit der glücklichen Aktion, Stichwort rote Karte, es schaffen, diesen Schalter so nachhaltig umzulegen, dass sie dieses Spiel dann 70 Minuten lang mehr oder weniger dominieren, das ist schon krass.
Ja.
Das ist schon echt krass.
War das denn eine glückliche Aktion überhaupt? Es war eigentlich ja eine Weltklasse-Aktion, der Laufweg und der Pass von Weiser.
Ja, ja. Die glückliche Aktion ist, dass ein Zoki so dumm ist und dahin geht bei 3-0. Also so dahin geht. Wobei man auch sagen muss, Agu macht das halt auch so, wie er das immer macht. Ne? Ja. Und ich habe mir die Szene gerade nochmal angeguckt. Was soll ein Zoki da machen? Ne? Weil Agu kreuzt und beim Kreuzen wird er langsamer, so wie er es immer macht.
Ja.
Ja. Und das langsamer werden ist halt, da läuft er halt rein. So, dann ist das ein Foul und dann ist das rot. Aber das ist ehrlicherweise, also Zoki macht keine aktive Bewegung zum Foul, sondern Agu kreuzt. Ein Zoki hätte schon vorher wegbleiben müssen.
Ja, das ist es halt, ne?
Ja.
Er ist halt einfach plump und ungeschickt, ne? Weil Agu geht ja mit seinem starken rechten Fuß, kreuzt er ja quer, ne? Und geht praktisch Richtung linkes Strafraumeck. Und ein guter Verteidiger stellt den einfach. Ne?
Also ja, und läuft und beim nur 3-0 mit, vor allem, ne?
Genau, läuft nur mit. Ja, selbst wenn der zum Abschluss kommt, ne, ist, wie gesagt, Agu jetzt ist halt nicht Erling Haaland. Ne? Ja. So, und wie du halt sagst, ne, bei 3-0.
Ja. Ja, also eine glückliche Aktion, um die Frage zu beantworten.
Ja, okay. Ja? Okay.
Also, und das Glück ist dann eben nicht das Fußballerische von Werder, sondern die fußballerische Dummheit von Zoki.
Okay. So. Aber es ist auch, halt auch der Matchplan gewesen, muss man sagen, ne? Genauso zu spielen. Und es ist halt auch dieser Vaisinho-Faktor.
Ich wollte gerade sagen, dieser Pass, ey.
Oh. Ja. 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 Den ich sowieso, und auch das haben wir ja gecallt, ich glaube schon im Sommer, ne, dass Vaisinho immer eine Option sein kann, auch für die Zentrale.
Ja.
Ne? Und man muss ja auch sagen, die hatten ja so einen Spaß und auch das haben wir gesagt, das sind Baller. Ja? Ja. Dux, Schmid und Weiser, die haben ja alle nicht aus einer Laune raus verlängert, sondern, oder vielleicht doch, die haben halt Bock zusammen zu spielen.
Ja.
So, und jetzt.
Und das hat man auch gesehen, es meinte Werner auch nach dem Spiel. Die drei da vorne, die haben ziemlich einen Spaß gehabt.
Ja. So. Und was kann es Schöneres geben? Und jetzt sind diese drei Baller, habe ich sie mal genannt, jetzt spielen sie wirklich im Zentrum zu dritt zusammen. Ja, weil wir jetzt endlich die Außen so besetzt haben, dass diese Baller halt auch, ja, ich sag mal, Spielpartner haben. Ja, also sprich, diese Sprinter außen. Ja, die sie dann genau so einsetzen können. Oh, schön.
Aber sag mal, das würde mich mal interessieren, wenn Jin mal wieder fit ist.
Mhm.
Bleibt es dabei oder geht Weiser wieder auf rechts?
Tja, gute Frage. Das kann.
Das werden wir dann sehen wahrscheinlich. Ja, aber
haben wir alle Optionen.
Ne? Weil mir gefällt das so eigentlich echt gut, ne?
Ja, es kommt.
Ich finde das so eigentlich wirklich gut.
Hängt vielleicht auch ein bisschen vom Gegner ab. Ne, und von der verletzten Lage. Apropos, Stark mal wieder verletzt, fand ich erstaunlich. 2,5 Spiele fit gewesen.
Ja, muskulär, ne? Ich, also ich habe jetzt nur gelesen, heute war er nicht dabei beim Mannschaftstraining. Ist heute eigentlich PK?
Ja, das weiß ich auch nicht genau.
Kann ich mir eben nachgucken.
Heute ist aber ja irgend so ein Feiertag, ich glaube Tag der offenen Moschee. Ja. Nein, nein.
Warte, lange, lange Rede. Ich habe den Faden verloren, oder? Ich kann einfach nicht nachgucken.
Ist heute PK?
Ja, das gucke ich gerade nach.
War die Frage, und wie geht's Starki und wie geht's Senne? Sennelinen.
Ach ja, genau, richtig. Stark wieder muskuläre Probleme. Bei Senne waren sie, glaube ich, ganz zuversichtlich, dass das jetzt sich dann wieder hinfrickelt.
Ja gut, der hatte eine Beule, ne? Also das war Gehirnleichte oder weiß ich nicht, Schleudertrauma. Auf jeden Fall, der hatte was am Kopf. Ne?
Ja, und der konnte nicht so richtig Orientierungslos. Er hat das Kramer-Syndrom gehabt, das vom WM-Finale 14.
Ja, okay.
Ich sehe aber gerade, die Pressekonferenz zum Spiel ist erst morgen. So,
okay. Das
habe ich jetzt einmal kurz nachgeguckt.
Das ist gut, dann können wir ja weiter im gefährlichen Halbwissen.
Ja, genau, im Nebel rumstochern, das ist gut.
Uns hier vorantasten.
Aber demzufolge wird sich dann auch erst kurzfristig entscheiden, ob Stark und Lienen fit sind für Freiburg. Aber Friedel kommt wieder, ne?
Friedel kommt wieder, das ist ganz wichtig. Und wenn Stark auch, was ist mit Veljkovic eigentlich?
Da habe ich jetzt gelesen, das dauert noch. Okay. Das ist wohl eine langwierige Geschichte. Das heißt also, ja, wobei, da habe ich, ja, wenn Friedel wieder da ist, dann ändert sich ja im Prinzip nicht wirklich viel. Ne, dann wird Malatini oder Pieper werden da wieder spielen auf der rechten IV-Position. Friedel in der Mitte.
Ja.
Bei Lienen fände ich es ehrlicherweise. Wobei, dann wäre es auch mal eine Chance für Alvero, da wäre ich auch mal gespannt.
Lass uns da gleich mit Blick auf Freiburg genauer drauf eingehen. Vaisinho und Dybala, erstmal, das könnte ich mir vorstellen, ist ein Dauermodell, weil ich glaube...
Ja, deswegen fragte ich diese Ninjima-Sache, genau.
Ja, weil ich glaube auch, dass Mitch auch selber da jetzt spielen will.
Der, ja, glaubst du?
Ja, der will da jetzt spielen.
Na, weil er meinte ja auch, das sei ganz schön anstrengend gewesen.
Ja, ey, ja, Mann, aber guck mal, der hat so viel Bock da drauf. Der, ne, und sein Ding irgendwie, was er nie so mochte, war die Defensive. Ne? Und davon ist er befreit. Er hat da jetzt, ne, die Seiten sind jetzt versorgt sozusagen. Und ich finde, man hat so gemerkt, wie viel Spaß er hatte. Und auch mit Duxch zusammen und mit Schmid zusammen. Ja. Ja. Ich glaube, das würde der auch als Degradierung empfinden.
Duxch ist auch wieder so aufgegangen in diesem Dreieck, ne?
Ja, genau.
Er schlägt die Flanke zu Stays Kopfballtor, er spielt den Pass, den Agu in die Mitte bringt zum Ausgleich.
Ja.
Und der Pass ist gut, der ist richtig gut.
War das die Aktion mit Stay?
Genau, wo Stay den Fehlpass von Prass abfängt, den Ball in die Mitte zu Duxch spielt und der gibt ihn direkt weiter in die Gasse zu Agu.
Richtig, und der fällt dann abgefälscht, Stay, auf den linken Fuß. Richtig. Ja, genau. Ey, exakt. Ich dachte sogar zuerst, das sei alles Stay gewesen. Also Ballgewinn, Pass und dann durchlaufen und abschließen.
Nee.
Und dachte
schon, Ballgewinn ist Stay?
Ja,
er gibt ihn zu Weiser weiter. Weiser spielt ihn in den Mittelkreis, wo Duxch den Ball mit einem Kontakt perfekt in die Gasse legt. Ey, und der erste Kontakt von Agu ist so Weltklasse.
Ja.
Weil er kein Tempo verliert und deswegen Praas komplett aus dem Spiel ist, weil er nicht hinterherkommt.
Exakt.
Das ist so gut.
So gut, aber das liegt natürlich auch daran, dass der Pass perfekt ist.
Ja, genau. Ja,
und dass Agu halt auch, Stichwort Abläufe und einstudierte Spielzüge, auch schon losläuft.
Ja.
Als Stay so zu 70% den Ball erst gewinnt.
Ja.
Aber das schon weiß und die schon genau wissen, was dann kommt. Station weiter in die Mitte, direkter Pass. Und dann hat er natürlich irgendwie ja gefühlt 15 Meter Vorsprung.
Ja, und das, obwohl Prass nach seinem Fehlpass direkt den Rückwärtsgang einlegt.
Richtig. Aber das ist dieser kleine Moment, von dem ich immer rede, mit diesen Abläufen, ne? Diese Zehntelsekunde, die du im Kopf schneller bist, weil du weißt, da kommt gleich der Ball hin.
Ey, und Prass hat ihn, wenn der erste Kontakt schlechter ist.
Ja, richtig.
Aber Agu macht es wirklich gut, weil er im Vollsprint bleiben kann und er ist so schnell, dass dann keiner mehr hinterherkommt.
Ja.
So.
Und dann halt auch Stay, perfektes Box-to-Box, ne? Ball holen und
wie mitgehen. Er durchläuft, ja, ne?
Dass er mitgeht. Wirklich geil. Wirklich geil. Ja, und wie gesagt, bei Senio, das finde ich, das gefällt mir richtig gut,
Ja. Und was ich halt wirklich bemerkenswert finde, und das finde ich halt auch eine Sache, die so ein bisschen auch, finde ich, oder das bilde ich mir zumindest ein, Zeichen für das neue Selbstverständnis von Werder ist halt auch wirklich, dass sie schaffen den Ausgleich, sie gehen mit dem 3:3 in die Pause und sie kommen raus, als wäre keine Pause gewesen.
Mhm.
Ne, wie oft haben wir das auch schon erlebt, dass Werder so eine Aufholjagd oder so ein Aha-Moment vor der Pause hat und dann rauskommt und erstmal 10 Minuten komplett unter Druck steht. So.
Ja.
Und hier sind sie halt diejenigen, die sofort wieder dominant sind, ne?
Ja. Ja, gut, okay. Ne?
Und,
ja.
Ja, und wie sie das Spiel ja auch schon vor dem Tor, ich meine, das sind nur 3 Minuten, aber wie sie das Spiel da auch schon an sich gezogen haben wieder, ne?
Ja. Ja, gut, okay, ne? Darf man nicht vergessen, Hoffenheim in Unterzahl. Und was auch Hoffenheim, also ich muss auch wirklich sagen, das sind halt auch Coaching-Fragezeichen, die ich da habe. Ne? Also, du sprachst schon drüber, ob jetzt Grilic der Mann ist in der Abwehrzentrale.
Ja.
Ne? Auch bei 11 gegen 11 ist halt wirklich die große Frage. Ne? Dann hat er ja 2 komplett unerfahrene Sechser aufgestellt. Ja. Beides so Nachwuchsleute, die, ne, also die untergegangen sind dann irgendwann. Und auch, dass dann er nicht sofort wechselt, als er den Abwehrspieler verliert, sondern erstmal so weiterspielen will mit Ballbesitz und ne, wir tun so, als sei nichts passiert und dann erst beim 2:3 wechselt und dann Berisha rausnimmt, den Stürmer, der genug Körper hat, um vorne auch mal einen Ball festzuhalten.
Ja.
Also da stellen sich wirklich für mich eine Menge Fragen, die uns natürlich auch entgegengekommen sind, ne, in dem Spiel. Und aber wie du sagst, umso wichtiger, dann halt gleich aus der Kabine zu kommen und zu sagen, so, wir machen das 4. jetzt erstmal.
Ja. Und das machen wir auch, ne? Und dem Eckball, der das Tor bringt, dem geht ja sogar noch eine Riesenchance von Köhn voraus.
Richtig.
Was sie auch wieder so gut spielen, wo Schmiedi den Ball über halb rechts treibt bis an den 16er und dann den guten Pass spielt, ne?
Exakt.
Und der Abschluss ist auch nicht schlecht. Ich glaube, Kader Rabeck fälscht den noch ab.
Richtig.
Und der geht ganz knapp am Pfosten vorbei.
Ja. Und da sage ich dir, das dauert nicht mehr lange, dann werden wir so eine Aktion, auch ein Tor wieder von Köln sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Hundertprozentig.
Weil das ist genau der Spieler. Und hatten wir uns ja schon damals drüber gefreut, als Werder den geholt hat. Der liefert und der liefert auch schnell. Ne? Der ist sofort auf Bundesliga-Level.
Ja.
Muss man sagen.
Wirklich beeindruckend. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade schon angeteasert habe. Das Tor, was dann fällt, ist ja ehrlicherweise, ich bin mir nicht sicher, ob das bei anderen Teams, ob Werder diese Chance nochmal kriegt. Ne? Weil die Ecke ist mittelmäßig von Duxi, die dann kommt.
4. Tor.
Und das 4. Tor, genau. Und Staye verdaddelt das Ding ja noch am 16er. Also ne, er versucht abzuschließen, wird geblockt, dann ist der Ball in so einem Gestochere an der 16-Meter-Linie.
Ich erinnere mich, dann gibt Staye den wieder raus selber, ne?
Und dann gibt Staye den wieder raus und orientiert sich an den 5er und dann stehen um Staye 7 Mann drumherum.
Ja.
7!
Ja. Und die Flanke ist eigentlich so halb hoch reingelöffelt.
Genau.
Ne? Also genau, die ist weder scharf noch und die geht auch nicht mit links vom Tor weg, sondern die eiert ja irgendwie so, den löffelt er auf den Kopf und der darf niemals ankommen, der Ball.
Und Staye bewegt sich halt von dem Moment, wo er den Ball raus auf Weiser spielt, bewegt sich Staye im Blickfeld von Stach, der die ganze Zeit 2 Meter von ihm wegsteht.
Okay.
Und der Mann ist, der mit ihm mit muss, Und dann kommt genau, was du sagst, dann kommt diese Pullerflanke.
Ja.
Ja. Die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, möglichst passgenau auf Stays Kopf zu kommen, Und die deswegen eigentlich so leicht zu verteidigen ist und er steht in diesem Pulk von 7 Hoffenheimern und kommt ohne Körperkontakt zum Kopf.
Ja, das stimmt.
Also das ist wirklich, also da würde ich jetzt mal fernab von allen Coaching-Fehlern, die du gerade angesprochen hast, da würde ich, wenn ich Matarazzo wäre, ich würde ausrasten.
Ja.
Also gerade beim Stand von 3:3.
Ja, hast du recht.
Und deswegen
bedenkst, dass das die Szene ist, wo dann im Film der Schnitt kommt und nächste Einstellung Materazzo mit einem Schuhkarton auf seinem Schreibtisch und sammelt so die Fotos ein von der Familie.
Ja, ja. Schnitt wie
seine Kaffeetasse.
Sein Hut auffrisst.
Ja.
Am Spielfeldrand sein Schlappnerhut auffrisst. Ja, Mann, aber also, und dann, wann machen wir das? Wir machen das 4:3 in der 48.
Ja.
Und hast du dann das Gefühl, dass wir dann einen Gang rausnehmen?
Nö, haben wir ja nicht. Wir haben ja weiter nach vorne gespielt, muss man sagen. Ein Einbruch kam dann ja erst in den letzten 10, 15 Minuten. Wo man sich auch fragen kann, wie kann das passieren, ne, wenn man schon über eine Stunde in Überzahl gespielt hat. Aber ich fand dann ja, die zweite Halbzeit hätten wir dann ja auch auf 5-6 stellen können, theoretisch.
Ja, hatten wir noch große Chancen. Ich erinnere nämlich keine mehr.
Na, zumindest, wenn wir die richtig zu Ende spielen. Wieso fandst du, dass es da so ein, was hast du beobachtet, zweite Halbzeit?
Na, beobachtet, ich bin mir halt unsicher. Also ich habe so in der subjektiven Wahrnehmung war es für mich halt so, okay, wir haben dann nicht mehr so viel gemacht, was ja auch nachvollziehbar
ja, genau.
verständlich ist.
Okay, ja? Also das stimmt, wir haben wenig.
Also nicht mehr so auf Risiko gehen.
Richtig, wir haben weniger aufgemacht. Was aber, glaube ich, damit zu tun hatte, dass wir ja wieder mit Lienen und Stark, ich sag mal, die beiden wichtigsten, also und die Mittelachse komplett ersetzen mussten. Ja, dann kam Pieper.
Ja.
Ja, Pieper hinten für Stark in die Zentrale, ne? Malatini blieb rechts, Jung links und Pieper auf der Friedel-Position sozusagen, die er jetzt auch noch nicht so oft gespielt hat.
Ja.
Ne? So, das ist natürlich dann schon mal was anderes, auch organisatorisch, ja, die drei, die Konstellation.
Und Alvaro, ne?
Und Alvaro kam für Lienen. Und ja, genau. Da Lienen ja nun eigentlich der absolute Chefstratege ist da in unserer Zentrale, der genau bestimmt, wie die Räume sind, wann wer rausgeht, ne? So, und der die Leute stellt. Und das ist natürlich auch ein Downgrade. Extrem, wenn dann Alvaro reinkommt, der, merkst du halt auch immer, aufgeregt ist und auch immer erstmal wie Malatini noch 10, 12 Minuten braucht.
Ja.
Ne? Und einfach noch nicht diese Strategenrolle ausfüllen kann. Und ich glaube, da haben sie dann gesagt, ey, lass mal ein bisschen stehen.
Und Hoffenheim dann ja auch mit Brun Larsen nochmal auch einen relativ schnellen und quirligen Typen bringt,
Richtig.
Der ja auch noch so eine Riesenchance hat.
Ja, noch ein Grund, nicht aufzumachen, ne, damit du denen halt nicht Spielern wie Brun Larsen nicht den Raum gibst für deren Stärken.
Und Hoffenheim dann ja auch im Mute der Verzweiflung ja auch wirklich alles nach vorne schmeißt. Ne?
Ja. Ja, und fast noch den Ausgleich macht.
Naja, und das würde mich mal interessieren. Dann gibt es ja vorher auch noch die Szene mit Malatini, ne? Also wo Hoffenheim die Rote will.
Ja.
Ne, diese angebliche Notbremse. Ich glaube, gegen, wie heißt der noch? Tumunchur oder wie heißt der noch?
Tumunchu.
Nee. Ja, genau. Nee, aber der Spieler, der gefoult wurde, war, glaube ich, Gendry, ne?
Ja, kann sein, ja.
Ja. Egal. Auf jeden Fall, als der runtergeht und sofort die Arme von Hoffenheim hochfliegen, ich so, oh nein, scheiße.
Ja.
Oh nein. Und dann habe ich die Wiederholung gesehen und habe gedacht, alter Malatini, das ist ja nur Ball.
Ja, aber das ist schon hochgepokert, was er da macht.
Natürlich.
Aber
das ist nur Ball.
Richtig.
Ja.
Und also selbst wenn der Schiri das gepfiffen hätte, das hätte der VAR zurückgenommen.
Ja, genau. Genau das.
Bin
das glaube ich auch.
Sicher. Ne? Ja, und klar, sie wollen die rote Karte, aber er will halt auch nichts anderes.
Ja. Genau.
Ne? Und ich sag mal, wenn Hoffenheim Fans hätte und ein Stadion das Druck gemacht hätte, wäre der Schiri vielleicht auch eher in Versuchung geraten, da was zu pfeifen, aber in diesem
Spiel. Aber er zeigt auch sofort an, ne? Nur Ball. Er macht diese geile Hand um den Ball-Geste und lässt das Spiel ja auch direkt laufen. Also es wird ja auch noch nicht mal gepfiffen, sondern lässt es wirklich direkt laufen.
Ja.
Da habe ich schon gedacht, Malatini, du geiler Typ. Und dann halt eben diese Brun-Larsen-Chance, ne? Wie Malatini den von der Linie kratzt.
Ja.
Und Alter.
Das ist halt auch wirklich, und das meintest du ja auch, ne? Hast du, glaube ich, auch gepostet, ne? Jens Daye, klar, es war Jens Daye. Ja, keine Frage, aber dein Spieler war Malatini, der große Malatini, El Gran Malatini.
Ja, und das war auch nur im Gesamtpaket, ne? Also mit einer wirklich, also mit einer unterirdischen ersten Viertelstunde.
Ja.
Also bezeichnend dieses von Bülter ausgewackelt werden vor dem 0-3, ja. Und dann wirklich sich auf den Hosenboden setzen, wegen einer simplen Körpertäuschung.
Da war die Hose schon voll, glaube ich, aber damals.
Und dann aber dieses geile, darüber haben wir auch noch gar nicht geredet, dieses geile Sitztor.
Ja!
Ja. Ne, er macht ja auch noch den Ausgleich, also nicht den Ausgleich, sondern den ersten Treffer.
Richtig.
Ja, in diesem Sitzfußballtor, da war ich ehrlicherweise auch davon überzeugt, dass das zurückgeführt wird.
Ich dachte auch, weil er hätte ihn eingeklemmt vorher.
Ja, genau.
Aber
in der Wiederholung siehst du überhaupt nicht eingeklemmt. Nee. Und dass er dann wirklich so akrobatisch den Ball da halb im Aufstehen noch irgendwie links vorbeischiebt, ne, ist echt so gut.
Ja.
Und dann halt wirklich diese diese Not, also vermeintliche Notbremse, die keine war, wo er den Ball wirklich gut klärt und dann halt diese Rettungsaktion auf der Linie gegen wen war das noch? War das gegen, wer ist denn da noch mit ihm auf die Linie gerutscht?
Gar nicht.
Ja, also sei es wie es ist, wie er den klärt, das ist so gut, weil ich habe mir das in der Zeitlupe auch nochmal angeguckt, das ist ja auch noch ein Pressschlag.
Ja,
also das ist er klärt es ja den halt nicht, sondern das ist ja ein Pressschlag auf der Linie, den er dann gewinnt.
Ey, so. Ich habe so einen Screenshot auch auf bei X reingestellt. Ne? Das ist so krass, man rechnet nie im Leben damit, dass das kein Tor wird, ja, genau. Weil der Ball liegt ja schon fast auf der Linie und wie du meinst, ja, ne, er ist ja nicht dran und kratzt ihn noch weg, sondern ja, es sind ja zwei Füße dran.
Genau.
Und dann,
und er berührt den Ball zweimal sozusagen.
Ja, und er drückt ihn einfach raus, ja, so. Ja, gegen den Gegendruck vom Gegner ja auch.
Ey, und ich sag großartig dir auch ganz ehrlich, ne, wenn ich Julian Malatini wäre, ne, ich würde von Zetterer für den Rest der Saison das Nachspielbier einfordern.
Ja, das ist wahr, weil das war halt auch, das sah auch ganz schlimm aus, ne? Das war das Ding, also, der ihm durch die Beine,
den er nach vorne fausten will und der ihm dann durch die eigenen Beine rutscht.
Nach vorne fausten durch die eigenen Beine. Das ist auch schon großer Malatini. Das ist vielleicht das Vorprogramm vom
ja, genau, vom Magier, weil er die Fäuste nicht direkt dahinter bekommt, sondern ja, ne, der Ball halt dann ein bisschen runter geht und er ihn nicht mehr nach vorne faustet, sondern nach unten.
Oh, Alter.
So, und dabei rutscht er ihm durch die eigenen Hosenträger. Und also, oh,
Mann, ich,
ja, aber egal.
Ich verstehe die Saison-Nachspiel-Bier-Argumentation. Ja, die du genau eben gebracht, ja, hast. Ja, ey, wie bitter wäre das denn gewesen, ne? Denn, ja, weißt du, einen Tag vorher heißt es noch Zettinazio. Und ja, wenn ihm der durchflutscht irgendwie, ne, dann ist er natürlich der traurige Held bei einem 4-4 in Überzahl.
Ja, und es ist dann ja ehrlicherweise auch einfach die Fortsetzung der Dinge, die wir in der ersten Halbzeit auch gesehen haben, ne? Also den stark auf die Füße boxen, ja, ja.
Aber was ist denn das? Du warst ja auch mal Keeper so. Er hatte ja nun auch, als er Pavlas, übrigens schönen Gruß nach Griechenland, ja, ja. Namaste und Kalimera. Los Krakos, hier, Krakos, Pavlenka zu PAOK.
Ja. Ersatztorwart bei PAOK Saloniki. Ja, Hauptsache er hat was, ne? Er war jetzt auch echt relativ lange vereinslos.
Schöne Stadt.
Und ich freue mich für ihn. Spielen die nicht sogar Champions League?
Ja, ich glaube ja.
Ja, ne? Also, freut mich für ihn. Hat wieder was gefunden, ist schön warm da.
Ja.
Ich bin mittlerweile komischerweise auch wirklich sehr emotionslos mit Blick auf seinen Abgang mittlerweile, weil ich einfach auch immer mehr davon überzeugt bin, dass wir mit Zetti grundsätzlich jetzt einfach auch für das, was wir wollen, fußballerisch den besseren haben.
Ja, absolut.
Aber freut mich total, dass er jetzt auf die Füße fällt und ja.
Ja. Und wie gesagt, wir hatten das ja auch schon festgestellt in den letzten Hurum-Podcast-Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass er der ehrgeizigste Sportler aller Zeiten ist. Ich glaube, der weiß auch zu schätzen, dass er in einer schönen Stadt wohnt.
Wie hieß es bei Anstoß 2 Gold immer? Er gilt als Phlegmat.
Er gilt als Phlegmat, so ist es. Aber worauf ich hinaus wollte, ne? Als Zetti Pavlas verdrängt hatte bei uns im Tor, hatte er, ne, und wir wissen alle warum und meinten immer, ne, die Skills, die er mitbringt und ne, um das auch nochmal zu sagen, haben ja unser Spiel als Ganzes deutlich besser gemacht und weiterentwickelt, ja, durch die Ballsicherheit hinten. Aber er fing ja auch an, bei seinen ersten Einsätzen hatte er immer mal wieder so Wackler drin, ja, ne, und so Unsicherheiten und so Dinger wie jetzt in Hoffenheim. So, und das hatte sich dann aber nach ein paar Wochen erledigt und er war ja wirklich richtig gut, ja. Führungsspieler, hat auch Kapitänsbinde mal getragen vorübergehend und hat uns mit geilen Paraden ja auch Punkte gerettet und diese Diskussion war ja tot mit den Unsicherheiten. So, und dann, ja, wie ist das als Keeper? Warum hat man dann immer mal wieder, lässt man sich da anstecken von den Vorderleuten oder?
Nee, ich glaube, das ist jetzt auch, also das ist mein Hot Take und ja, Dr. Küchpsych, ja, kommt jetzt auch wieder raus.
Ja, herzlich willkommen.
Genau. Ich würde da mich zu der These hinreißen lassen, dass in dem Falle für mich das Argument, was du in der letzten Folge mit Blick auf Ole Werner gebracht hast, Stichwort Imposter-Syndrom, hier viel mehr greifen würde in meinen Augen.
Erklär.
Weil ihm passiert das immer, wenn er öffentlich in den Mittelpunkt gerückt wird.
Positiv. Also,
Ja, positiv, ne? Also, ich erinnere mich, er hat die unsichersten Spiele für Werder gemacht, immer dann, wenn es hieß, der wird jetzt Stammtorwart.
Mhm.
Ja, ich weiß noch, Pavlas mal in der zweiten Liga noch, Pavlas mal ausgefallen, er musste ihn vertreten, hat ein super Spiel gemacht. Mhm. Danach machen die Medien die Nummer auf, ist Pavlas jetzt raus aus dem Tor? Ja. Und in der Folge macht er zwei Spiele, wo wir denken, oh Gott, was ist denn da los?
Ja, ja, und Ole nimmt ihn wieder raus. Und
genau, richtig. Ole nimmt ihn wieder raus. Dann will Werner diese fußballerische Komponente stärker gewichten im Torwartspiel, um mehr Sicherheit im Aufbauspiel zu haben, ja. Bringt Zetterer dann wieder rein. Zetterer macht ein gutes Spiel. Es kommt wieder die Diskussion auf, wird er Stammtorwart? Und dieses Mal hält Werner an ihm fest.
Mhm.
Ja, er macht ein wackeliges Spiel. Werner stellt ihn trotzdem wieder in den Kasten. Und danach erarbeitet er sich genau das, was du gerade beschrieben hast, diese wirklich gute, sichere Nummer, die ihn jetzt sozusagen, ich sag jetzt mal, es ist ja nicht der erweiterte Kreis, ne, aber dass er halt zumindest so genannt wird für diesen Posten, wer könnte jetzt in Deutschland diese Testing-Verletzung auffangen, ja, und prompt steht er wieder mit sozusagen einem nächsten Karriereschritt, Anführungszeichen oben, in der Öffentlichkeit und sein Name wird genannt und dann kommt er ins nächste Pflichtspiel und du merkst, er ist irgendwie mit den Gedanken, er ist, keine Ahnung, irgendwas flattert da.
Okay, verstehe. Ja, also er ist, es ist zu viel Aufmerksamkeit und dann wird er nervös, weil er alle gucken und jetzt muss ich, ne?
Genau.
Okay, verstehe.
Und da geht er aber auch durch, ne? Also ich bin mir fast sicher, gegen Freiburg werden wir wieder ein Zetterer sehen, wo wir sagen, geiler Typ.
Ey, 100 Pro.
So.
100 Pro.
Und deswegen, ich glaube einfach, deswegen Imposter, ne, so dieses, die reden jetzt über mich möglicherweise als Ersatztorwart in der Nazio, so gut bin ich nicht.
Ja, jetzt muss ich aber wirklich, oh Gott, was mache ich denn?
Genau. Okay. So, ne, also das meine ich. Und aber auch jemand, und das finde ich dann ja auch eine Qualität, ja, die ich auch gerne hätte, ja, dann das aber auch abschütteln zu können und wieder in ein altes, auf ein altes Level von Sicherheit und Professionalität zurückzukommen. So.
Ja, ich glaube, ganz wichtig, dass wir, dass dieser Fehler vor der
Malatini-Dings,
dass das nicht Ursache für ein 4-4 war oder so. Ey, ich bin sicher, ich habe überhaupt keine Zweifel mehr an Zetti.
Nein,
deswegen, ich bin, wie gesagt, war eher verwundert, weil das auch nicht nur eine Aktion war in dem Hoffenheim-Spiel, ne, sondern gleich so mehrere, wo man so dachte, ey, was ist denn los? So.
Ja.
Aber okay, nee, aber ich glaube, da müssen wir kein größeres Thema draus machen. Das stand nur in einer Reihe mit den Unsicherheiten in der kompletten Abwehr, die wir da am Ende
hatten. Kein Fass aufmachen.
Nee.
Müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht.
Nee. Was ich nochmal erwähnen möchte, nicht ohne Häme, meine Lieblingsstory oder eine meiner Lieblingsstories war ja die von den von der einen Hoffenheimer Ultragruppe.
Ja, super.
Was auch schon könnte man auch als Pointe stehen lassen eigentlich.
Ja. Die eine Hoffenheimer Ultragruppe.
Hoffenheimer
Ultragruppe in Anführungszeichen.
Die so geil aus Protest die ersten 18 Minuten nicht im Stadion war, sondern draußen aus Protest und dann reinkommt, alle drei eigenen Tore verpasst hat und als erstes sieht die rote Karte gegen Schoki und wie sie dann vier Dinger kriegen und komplett auseinandergeschraubt werden. Karma is a bitch.
Ja,
es ist schön.
Manchmal ist der Fußballgott, hat er doch Sinn für Humor.
Ja. Gut, man hat dann im Prinzip sowieso, wie immer in Hoffenheim, es ist gefühlte 1000 Kilometer weg irgendwo, aber eine Menge Bremer da.
Ja, mal wieder.
Ja.
Ich habe gehört, irgendwie über 3000 und galt ja sowieso immer schon ohnehin irgendwie, ne? Wenn Werder nach Hoffenheim fährt, dann ist es immer eher Heimspiel für Werder als wirklich Heimspiel für Hoffenheim.
Ja.
Aber ja, gut. Support wieder mega.
Ist das Stadion wenigstens einmal mindestens halb voll, wenn Werder Bremen kommt.
Genau.
Ey, was ich noch krass fand, was ich noch sagen wollte, Leo Bittencourt Höchststrafe, oder?
Ja, also ja.
Ja.
Aber ich wundere mich. Sag mal, was du dazu denkst. Weil, also sportlich, so funktioniert eine Fußballmannschaft, ne? Du hast halt auf den Positionen, für die er in Frage kommt, hast du einfach momentan nur angefochtene Stammspieler.
Aber nicht bei den
Wechseln. Halt so.
Ja, aber bei den Einwechslungen ja nicht.
Ja, okay. Ja, okay. Also da ist dann im Zweifel wahrscheinlich auch kommen wahrscheinlich viele Faktoren zusammen. Also Stichwort junge Spieler fördern, ne, und Perspektiven aufzeigen und so. Und dass dann im Zweifel erstmal ein Alvero kommt,
ja,
verstehe ich. Ja. Ja, weil sie den halt auch jetzt entwickeln wollen, so. Aber was ich ja auch bemerkenswert finde, guck dir mal an, wie Leo nach dem Spiel ist.
Ja.
Das finde ich halt krass.
Ja, ne,
weil er ist dann immer noch der Party-Typ und er ist dann immer noch derjenige, der da irgendwie alle animiert und dann da die Jubelfeier filmt und das Ganze über den Werder-Kanal bei Insta postet und er ist im besten Sinne Teamplayer.
Ja.
Wahrscheinlich ist er als Arsch unzufrieden.
Ja, oder? Ja, also sportlich müsste er das ja eigentlich sein. Das meinte ich ja mit Höchststrafe, weißt du? Das Spiel wird am Ende, trotz Überzahl, wird's nochmal dreckig und hinten, ne, spielt Pieper in der Mitte und Malatini rechts und Sendelinen ist verletzt und so weiter. Das heißt, dir fehlt Führung in der Abwehr, Führungsspieler im Mittelfeld und Werder wechselt 4 oder 5 Mal und Leo Bittencourt ist nicht dabei. Ja, und das in einem Spiel, wo man früher bis vor einem Jahr immer gesagt hätte, jetzt Bittencourt bringen.
Ja,
der macht ja, da stimmt, alles kaputt, was die nochmal versuchen, der schmeißt sich rein und ist genau der richtige Spieler.
Und hat er ja sogar auch gespielt, ne? Also hätte ja jetzt in diesem Spiel auch nochmal irgendwie eine Motivation gehabt.
Und wenn du dann nicht gebracht wirst, ist das natürlich sportlich schon die Höchststrafe. Das ist ein klareres Zeichen als, wir planen nicht mehr mit dir, kannst du ja gar nicht setzen. Ja, so, und zumal ja, wie gesagt, Skelly haben wir drüber gesprochen und Gröll und auch Top, die alle reinkamen, ja nun alle auch noch ein bisschen brauchen, um sofort, ne, so auf dem Level zu sein, auf das sie mal mit Sicherheit kommen werden, hoffentlich noch bei Werder Bremen auch und für was sie eingekauft sind. Er wirkt so ein bisschen wie der Thomas Müller.
Weißt du? Ja, genau. Und das ist dann ja, und das fände ich dann aber ja wirklich im besten Sinne, Teamplayer till you die, ne? Und das finde ich halt geil. Also er ist ja auch jemand, der dann halt eben, er macht ja dieses Video von den Feiern mit den Fans nach dem Spiel und dann postet er ja bei Instagram dieses Video und schreibt da irgendwie oder kommentiert da drunter neuer Job, ... Ausrufezeichen und dann so eine Filmkamera und so ein Opa-Emoji.
Ja. Ey, tut mir leid. Muss ich sagen, zieh meinen Hut.
Ja, aber es ist ja auch, dass er das, also es zeigt, also finde ich, lässt ja zumindest auch die Schlussfolgerung zu, dass er selbst halt auch schon weiß, so, ey, ich bin jetzt auch einfach einer von den älteren Spielern.
Ja, aber es zeigt halt auch noch so ein bisschen, wenn ihr meint, ne? Also er ist ja, glaube ich, nicht ganz glücklich damit. Nein, ich glaube, er würde fußballerisch schon gerne noch eine größere Rolle spielen, als da den Grüßonkel und den Videokasper zu machen. Ne? Aber ich stimme dir völlig zu, das ist, glaube ich, charakterlich viel verlangt von Sportlern, das dann auch so einzusehen und das dann auch so wegzustecken und trotzdem auch so damit umzugehen. Es geht ja auch um die Hierarchie in der Mannschaft und wie du angesehen bist und so weiter. Ne? Und wenn du natürlich keine Minute machst, dann kannst du halt auch nicht die anderen anschreien im Training und von dir behaupten, dass du noch ein Führungsspieler bist. So.
Ja, genau.
Und vielleicht hast du recht. Vielleicht muss er damit so umgehen, um überhaupt da noch seine Berechtigung, sein Standing auch zu haben.
Ne? Also solche Spieler wünschst du dir, ne, weil der nach wie vor, und das betonen ja auch alle, der ist halt immer noch ein Faktor in der Kabine.
Ja, ne? Ja, gut, so, und das ist aber natürlich auch so ein bisschen eine versteckte Beleidigung, ne? Toxisches Kompliment. Er ist ein Faktor in der Kabine, heißt, er ist es auf dem Platz nicht mehr. Und letzte Saison war er das ja zumindest noch. Als Option, muss man sagen. Ja. Und ja auch Ende der Saison ja auch mit einer tragenden Rolle noch. Das darf man ja echt nicht vergessen. Ne? Bei den ganzen Verletzungen und so war er ja Stamm und hat da ja wirklich auch noch geliefert. Und das ist, glaube ich, schon für dein Ego als Sportler, musst du das erstmal wegstecken. Namaste.
Ja, das stimmt schon. Aber ich, also, so bescheuert das klingt, ne? That's the business.
Ja.
So, und wenn du halt einfach jetzt gerade auf seinen Positionen momentan Spieler vor, und da ist ja ehrlicherweise das Vorschieben von Weiser ja für Bittencourt auch nochmal ein Arschtritt.
Der absolute Tod.
Ja. Ja. Und deswegen, es ist halt so. Ja, ich mag den, ne? Und
ja.
Und ich bin ihm auch dankbar dafür, dass er da jetzt hier nicht den Miesepeter und den Unruhestifter spielt. Aber rein sportlich, ja, that's the game.
Ja. So. Ja, das ist so. Ja, und war ja auch lange einer der Top-Verdiener und ich glaube, da wird er auch schon mal so sanft drauf vorbereitet, dass der Vertrag jetzt in der Form nicht, ne? Ja. Wenn überhaupt.
Ich calle, der wechselt spätestens im Sommer zu Cottbus.
Zusammen mit Berkey.
Ja. Berkey wird in Cottbus nicht unterkommen.
Berkey dann in Rostock und dann das Duell. Genau. Digga, jetzt sind wir Zehnter. Ne? Ich glaube, wir haben 8 Punkte. Ich glaube, aus 5 Spielen, davon, wie gesagt, zu Hause Dortmund, Bayern und 3 Auswärtsspiele, 8 Punkte.
Ja.
Ich denke, man kann von einem sehr, sehr guten Saisonstart sprechen.
Ja, finde ich auch. Also total.
Bisher, absolut. Platz 10 sieht irgendwie so, naja, mittelmäßig aus. Aber ey, es sind 8 Punkte. Es sind 3 Punkte hinter Platz 3, RB Leipzig. Ja, wir haben nur 2 Punkte weniger als Dortmund, als Leverkusen und wir sind von der Abstiegszone auch schon 4 Punkte entfernt nach 5 Spieltagen. Und es hat sich in der Tabelle, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich sag mal, dieses indische Kastenwesen, diese Schere, diese verschiedenen Schichten in der Bundesliga, die sind ja schon ab dem 5. Spieltag schon zementiert.
Das hört sich so ein bisschen sarkastisch an.
Naja, guck mal, du hast unten Kiel, Bochum, Hoffenheim, Augsburg, Pauli, ja, zwischen 1 und 4 Punkte und du hast die Tabellenspitze, wo halt auch schon die Big Four plus.
Ja, aber das finde ich ehrlicherweise Frankfurt noch nicht so richtig aussagekräftig. Also wenn du, also das kannst du ja genauso überspitzen, indem du sagst, okay, also Werder liegt jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, 3 Punkte hinter den Dritten. Ja, das ist ja irgendwie auch, also ich finde es gerade ehrlicherweise noch so ein bisschen weniger aussagekräftig. Ich gucke in erster Linie auf das, was die Mannschaften leisten, ne?
Ja, okay, aber ich meine aber trotzdem von den Namen her, ne, war das so. Ist das jetzt schon so, wie man sich das gedacht hat, ne? Bochum,
nee.
Kiel.
Nee, okay. Also hinten, okay. Hinten bin ich bei dir. So, ich weiß gar nicht, ob ich Hoffenheim da wirklich so mit reingezählt hätte, wie es jetzt Stand jetzt gerade ist. Aber oben ist Heidenheim noch irgendwie unter den ersten 6. Und Stuttgart ist raus. Ja, und dafür ist Frankfurt Zweiter. Und sich, also.
Ja, Heidenheim ist 6. ne? Bayern vor Frankfurt, Leipzig, Leverkusen, Dortmund. Ja, okay. Okay, ja. Vielleicht ist es noch ein bisschen früh da. Ja,
aber die Tendenz geht in die Richtung, da bin ich bei dir.
Ja, und wir halt, wie gesagt, wir haben eher Kontakt in die obere Hälfte.
Ja,
ne? Genau. Oder gehören noch mit dazu mit 8 Punkten. Und das ist ja wirklich ganz hervorragend. Und das ist jetzt wirklich interessant, meine ich ja auch schon vor dem Hoffenheim-Spiel. Wenn wir da 3 Punkte mitnehmen, ne, dann spielen wir jetzt am Samstag zu Hause schon um den sozialen Aufstieg, ja, denn da ist dann Freiburg, die haben 9 Punkte nach einem Mega-Saisonstart, dann aber Klatsche gegen Pauli zu Hause gekriegt und das ist ja genau unsere Kragenweite, mit der wir uns, ich sag mal, maximal anlegen dürfen, ja, also Freiburg, Wolfsburg, Gladbach, die Liga. Ja,
genau. Und deswegen, ich rechne dem Spiel auch wirklich eine große Wichtigkeit bei, das wir jetzt haben. Also ich das ist ein Heimspiel und Freiburg ist machbar. Und ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeguckt. Das ist ja jetzt nicht nur Freiburg, sondern wir haben danach ja auch noch Wolfsburg.
Mhm.
Und wenn du die beiden Spiele, wenn du da 4 Punkte holst, ey, dann mischst du mit.
Ja.
Und dann, ja klar haben wir noch Leverkusen und ja klar haben wir auch noch Stuttgart und so, ne? Aber dann mischst du da oben mit, weil du dir dann auch Sicherheit erarbeitest. So.
Das ist es halt, ne? Es kommt halt dann drauf an, wo du dich positionierst, in welchem Drittel sozusagen, ne? Und Sehe ich auch so. Und das ist halt wirklich, finde ich, auch ein richtungsweisendes Spiel, was nicht heißt, dass wir dann bis zum Ende irgendwie um Platz 6 mitspielen, aber was zumindest erstmal heißt, in welche Richtung wir uns orientieren die nächsten Monate, ne? Ja. Und wie viel Abstand wir auch nach unten haben, damit das möglichst schnell
abgehakt und der Verlauf, ist. Ne? Der Verlauf, den das jetzt hoffentlich nimmt, nämlich es wieder andersrum zu haben oder zumindest andersrum zu haben, als du es letztes Jahr prophezeit hattest, ne? Dass wir gesagt haben, aufgrund des Umbruchs wird die Hinserie hart.
Ja.
Ne? Das erinnere ich ja noch und da hattest du ja auch vollkommen recht mit. Ne? Aber andersrum wird halt auch ein Schuh draus, wenn du eine gute Saison spielen willst, ja, wo du möglicherweise auch mal nach neuen Zielen greifen willst, ist eigentlich eine gute Hinserie.
Richtig.
Die bessere Voraussetzung.
Ja,
und wenn wir es schaffen, uns zu stabilisieren, also ich finde, wir sind relativ stabil, wenn wir es schaffen, das zu halten und dann irgendwie in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben in der ersten Hinrunde, dann hat Werder mittlerweile auch durch den Verlauf der Transferphase die Möglichkeit, im Winter möglicherweise sogar punktuell nochmal drauf zu satteln.
Digga, geh aus meinem Kopf. So gut, genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Ja.
Ja.
Zwei Punkte.
Und, cool. Ja, weil es stimmt ja. Also es ist ja, und das wäre dann wirklich eine, das wäre sozusagen der Afterburner für das, was du erreichen willst.
Richtig. Zwei Punkte dazu, ne? Sehe ich ganz genauso. Wir hatten ja gesagt, unsere Eingespieltheit ist unser großes Plus, ne? Das heißt, da können wir Vorteile draus ziehen zu Anfang der Saison und das haben wir ja auch geschafft. Ne, ja. Muss man ja sagen, so. Das hat uns gegen Dortmund geholfen, in Mainz, in Augsburg und auch jetzt in Hoffenheim hat uns das einfach geholfen und ist der Vorteil so. Und wenn du das schaffst, wie du halt meintest, ne, dich da in diesem oberen Drittel irgendwie zu etablieren, dann ist natürlich auch die Risikobereitschaft im Wintertransferfenster, zu sagen, ey, wir haben jetzt im Sommer haben wir nur das Nötigste mit Köln, ja? Und wir haben jetzt realistisch die Chance, Europa League
mit einem Schlüssel, mit einem Schlüsseltransfer noch jetzt richtig den Nachbrenner zu zünden.
Und wenn wir ins Risiko gehen wollen, wenn nicht jetzt? Ne? Ja. Wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun, wir müssen keine Angst haben, dass wir uns da jemanden ans Bein binden, der uns dann Verluste oder der, ne, so. Ja. Wir können jetzt auch jemandem versprechen, in Gesprächen mit Spielern, wir spielen um Europa League. Digga, das kann dein Anspruch sein. So.
Und die Gelegenheiten im Winter sind andere, ne? Also auf dem Transfermarkt, weil du jetzt ein halbes Jahr hast, in dem du siehst, wo Spieler unzufrieden sind, wo Spieler den Fuß nicht auf den Boden bekommen und wo du gleichzeitig ein viel besseres Bild davon hast, sind die fit oder nicht.
Ja.
Ne?
Und du kannst denen halt eine Perspektive auch anbieten.
Ja.
Ne? Mhm. Und ich glaube schon, dass auch Spieler zumindest auf dem deutschen und europäischen Markt, die ein bisschen aufpassen, ja auch sehen, was sich da bei Werder Bremen entwickelt. Ne? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass Werder ja auch das Management nominiert ist für so ein Management Award, ne? Für das Investoren.
Für den Investoreneinstieg. Ne?
Können wir nächste Folge vielleicht nochmal ausführlicher drüber sprechen. Total interessant. Ein bisschen untergegangen und ja irgendwie auch so eine, alleine die Nominierung schon eine Auszeichnung auch für Clemens Fritz und Co., muss man mal sagen. Aber dadurch ist Werder ja auch bei Spielerberatern und so auf einem Level wieder angekommen, positives Image, Entwicklungsverein, da tut sich was, die Fanszene. Ja. Also wenn wir dann noch irgendwie Platz 7, 8 stehen, ist das
mit. Und Experten Land auf, Land ab sagen, da wächst was und die werden dieses Jahr eine Überraschung.
Ja. Gilt so. Aber auch für Freiburg. Zumindest dachte ich das Anfang der Saison, wo ich auch dachte, nach Streich und jetzt mit dem Schuster und so. Aber die spielen ganz geilen Fußball, muss man sagen.
Ja, und sind aber instabil. Also ich bin komplett bei dir, ne? Die Idee ist geil, aber die haben halt einfach genau das, was wir in der ersten Viertelstunde Hoffenheim erlebt haben, haben die teilweise halt auch.
Ja, so, jetzt, ne? Gegen Pauli, ne, meinst du das Spiel?
Ja, genau.
Ja.
Sind halt, die Automatismen sind halt komplett raus und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, mindestens die ersten 20 Minuten wird Freiburg unsicher sein in Bremen. Glaube ich wirklich.
Ja.
Ne, weil die nicht genau wissen, was war das jetzt mit Pauli eigentlich? Und jetzt kommt eine Mannschaft, die hat gerade ein 3-0 gedreht. So, ne? Also ich glaube, die werden erstmal aufpassen wollen.
Ja, stimmt. Allerdings wenn man wie wir in 13 Minuten 3 Gegentore kriegt gegen so eine Kacktruppe wie Hoffenheim, dann könnte es auch naheliegen, dass man sagt, wir passen erstmal auf.
Ne? Ja, gut.
Nee, aber war nicht das, was Freiburg jetzt gegen Pauli erlebt hat? 0-3 zu Hause. Bessere Mannschaft, aber dreimal ausgekontert. So, war das nicht sowas, wie wir im ersten Jahr erlebt haben gegen, oder im letzten Jahr gegen Heidenheim oder gegen Darmstadt oder, ne, wo man dachte, ne, so, jetzt haben wir einen so guten Saisonstart. Ich meine, die haben ja Stuttgart geschlagen und so weiter. Ja. Ne, und hatten 9 Punkte aus 4 Spielen und waren Zweiter oder so. Und denken dann so, jetzt kommt Pauli und wir ziehen hier unser Ding durch. Und dann ist man nicht voll konzentriert. Und dann, das ist uns gegen Heidenheim passiert. Ne, oder
ja, aber denk dran, die kommen auch nach Bremen als Favoriten.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Muss man schon so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wiedersehen gibt es. Ich weiß, sonst immer war der Klassiker, dass uns Lukas Höhler,
ja, genau,
der ja nie für Werder, aber aus, lass mich lügen, Achim.
Ja, irgendwie, ja.
Aus Achim, ausgerechnet Lukas Höhler, der eins kennt, immer in Werder Unterwäsche. Ja. Der ist natürlich da. Maxi Eggestein ist auch nichts Neues. Und Ehren Dingci.
Spielt der eigentlich bei denen?
Ja, der ist jetzt, glaube ich, seit 1-2 Spieltagen auch Stamm, wurde erst eingewechselt und spielt jetzt, weil sich da, der Röhl hat sich verletzt, glaube ich, und Gregoritsch war auch noch verletzt, ganz lange. Also der hat da auf der 10 gespielt gegen Pauli. Egal, wir wissen, was der kann.
Ja.
Nämlich
One-Trick-Pony.
Ja, aber ich möchte nicht, dass irgendwie Bülter alleine auf Toni Jung zuläuft.
Nein, bitte nicht, ne? Genau. Bitte nicht, ja.
You know what I mean.
Ja.
Ja, was ist der Matchplan? Also, so wie das klang jetzt, was wir beide erwarten, stehen sich da ja erstmal zwei Teams gegenüber, die beide 3 Gegentore gekriegt haben und beide vielleicht erstmal das Interesse haben, Hauptsache nicht verlieren, oder nicht? Erwartest du da so ein offenes Spiel, so ein
Nee. Also wenn ich's glaube, dann ich glaube, dass Werder versuchen wird, die erste Viertelstunde mit der Tür ins Haus zu fallen.
Also Druck zu machen.
Ja, das glaube ich wirklich. Mhm. Und wenn Freiburg es schafft, das zu überstehen, dann wird es, glaube ich, so ein Abtasten. Und so ein, oh, hoffentlich machen wir jetzt hier keinen Fehler. Okay. Aber ich glaube, dass Werder wird versuchen, da schnell ein, zwei Tore zu machen. Cool. Was ich auch nachvollziehen kann. Also, was ich auch nicht schlecht fände, ja. Ich hoffe, dass er das nochmal versucht mit dieser Dreier-Kombo vorne.
Bei uns.
Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, dass das halt auch schwer zu coachen ist von der gegnerischen Mannschaft. Ne, weil ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wieso die Vorbereitungsintervalle sind. Die gucken ja in der Regel eigentlich immer erst in der Woche vor dem anstehenden Spiel auf den nächsten Gegner. Mhm.
Freiburg spielen die international? Nee, auch nicht, ne? Nee,
auch nicht, genau. Oder?
Nee, spielen sie nicht. Hoffenheim, nee, Heidenheim, Frankfurt.
Ja, stimmt. Und ich glaube, dass es einfach in der Konstellation, was das Verteidigen angeht, deutlich schwerer auszurechnen ist, weil dieser Aspekt Baller so eine Unberechenbarkeit in dieses System einbringt, weil Werder einfach mittlerweile mehrere Strategien hat, ins letzte Drittel zu kommen. Hm. Ja, sie haben nicht mehr nur die Abwehrreihen rauslocken und dann den Ball auf den schnellen Mann spielen, sondern sie haben ja mittlerweile eben durch diesen neuen Aspekt haben sie ja auch eine Möglichkeit, wirklich bei einem defensiver stehenden Gegner durch schnelle Kombinationen eine größere Chance auf Erfolg zu haben.
Ja, ja, und diese Diagonalbälle, ne, die Seitenwechsel. Schwierig. Also Freiburg steht ja hinten mit diesen ganzen Alten vermutlich, ne? So Ginter, Lienhardt, Günther und ne, so. Die sind ja komplett stabil und eingespielt seit gefühlten 100 Jahren. Ne? Und hier Kübler, Eggestein und Höfler und so, das ist ja irgendwie so ein gefühltes Bollwerk. was du ja erstmal nicht so leicht, denke ich mal, aus der Balance bringst, ne? Bei aller Stärke, ja, die wir da haben. Ich weiß nicht, ob ich wirklich an Werders Stelle so pressen und draufgehen würde, gleich zu Anfang. Weil ist es nicht genau das, was Freiburg, also worauf Freiburg hofft? Guck mal, die wollen, ne, wie du meintest, die haben 3 Gegentore und ne, wenn die verlieren, dann sind sie ganz schnell von Platz 2, innerhalb von 2 Wochen sind sie 11. in der Tabelle. Und der schöne Saisonstart und der neue Trainer und die Euphorie sind erstmal alles kaputt. So, das heißt, die wollen doch erstmal stehen mit ihrer Reihe. Und die haben doch vorne mit Adamu und Doan und Dingchi und Grifo und so, haben die doch Spieler, die doch, glaube ich, wenn wir loslegen wie die Hundewelpen vorne, ne, die da doch jeden Stellungsfehler mit ihrem Tempo sofort bestrafen. Ich weiß nicht, ob das so schlau wäre an Werders Stelle oder ob ich nicht als Ole Werner sagen würde, wenn wir das überhaupt können, so, die ersten 20 Minuten nehme ich auch ein 0-0.
Das kann gut sein. Ich glaube,
ich weiß es auch nicht.
Ja, ja, ich glaube, dass das ein Stück weit auch, es ist immer ein Unterschied oder es sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, was der Trainer dir in der Kabine sagt und was du dir denkst nach einem 4-3 in Hoffenheim, was du komplett gedreht hast und jetzt kommst du dann bei geilem Wetter zurück ins Weserstadion mit dem ersten Gegner, den du auf Augenhöhe triffst in dieser Saison vor eigenem Publikum, ja. Mhm. Andersrum wird ein Schuh draus. Wir haben das in der letzten Saison 2-3 Mal gesehen, dass Werder genau das getan hat, ja.
Was getan hat? Die jetzt, Idee, genau.
Zu versuchen, die ersten 15 Minuten richtig mit Vollgas die zu überrollen. So, und ob das eine gute Idee ist, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier, aber es geht halt eben auch, und das ist dann wahrscheinlich auch ein Aspekt, der vielleicht einer der weniger guten Aspekte ist, wenn du Ubuntu hast, wenn du ein Team hast, was sich gut miteinander versteht, wenn das Selbstbewusstsein gewachsen ist und du ein bisschen klarer auch im Selbstverständnis bist, ja, dass du dann in solchen Situationen vielleicht auch eher Gefahr läufst zu überpacen, weil du Bock drauf hast.
So. Ja.
Aber das ist jetzt wirklich Siegertsche Küchenpsychologie at its best. So.
Ja, aber das macht es ja auch, ne? Davon lebt der ganze Bums ja hier auch ein bisschen, muss man sagen. Ja,
oder andersrum wird auch ein Schuh draus. Wann haben wir denn die letzten Heimspiele erlebt, dass Werder wirklich erstmal abgewartet hat? Da fällt mir ehrlicherweise keins ein. Also selbst Bayern haben sie die ersten 70 Sekunden
ja, und
die ersten 70 Sekunden versucht, in die gegnerische Hälfte zu kommen.
Und dann haben wir 95 Minuten lang abgewartet.
Gegen Dortmund zum Beispiel, selbst gegen Dortmund haben sie es versucht. Ja, und haben dann ein einigermaßen gutes Spiel gemacht.
Ich weiß nicht. Ist also natürlich auch ein Gegner gewesen, Dortmund, der immer den Ball haben wollte, ne? Und wo es dir einfacher fällt, dann als kleiner Gegner dann zu pressen und die durcheinander zu bringen. Weiß ich nicht, ob Freiburg wirklich das Interesse hat, lange den Ball hinten zu halten. Da werden wir mit unserem Pressing, glaube ich, nicht allzu weit kommen, weil die haben hinten ja nun keine Grillitsch, sondern Ginters und Lienhardts und ihre schnellen Leute vorne. Ich glaube, die werden eher, ja, ich glaube, wenn wir überpacen und es zu wild und zu welpenmäßig und Bock drauf und Baller machen, dann kann da halt auch schnell die Unordnung reinkommen, wie am Anfang in Hoffenheim. Ne? Schwierig.
Don't kill the messenger.
Ja, gut, aber also, ne? Wie gesagt, wir stochern ja beide nur im Nebel hier. Ne?
Ja, das machen wir auch gut. Oft.
Ja,
in diesem Fall können wir uns vielleicht darauf verständigen, dass wir jetzt beide Optionen für dieses Spiel aufgezeigt haben. Ja, ja. Also die Gefahren und die Up- und Downsides.
Ja.
Aber was macht denn das mit einer Mannschaft wie, also das finde ich ja eben dann andersrum auch eine Frage. Was macht das denn mit einer Mannschaft wie Freiburg, wenn du einen geilen Saisonstart hast und auf einmal verlierst du zu Hause 3-0 gegen Aufsteiger?
Das macht, glaube ich, ich glaube, das macht Freiburg stärker.
Echt?
Ja, die sind nicht gebrochen. von so einem Spiel.
Nee, gebrochen nicht, aber verunsichert vielleicht.
Nee, die wissen genau, warum sie das verloren haben. Alle Werte sind besser, mehr Ballbesitz, mehr Zweikampf, mehr gelaufen. Vorne drei, irgendwie zwei Abseitstore und dreimal Latte oder so. Und Elias Saad hat die im Alleingang zerlegt sozusagen. Vier Konter, drei Pauli-Tore. Ich glaube eher, das ist auch ein Ubuntu-Team. Und wenn Streich noch da wäre, dann hätte er die, glaube ich, von Samstag 18 Uhr bis Mittwochabend gestern nonstop angeschrien. Ja, so. Aber die wissen schon genau, die lassen sich nicht brechen und auch nicht verunsichern. Im Gegenteil, das ist für uns ist das scheiße, dass die so klar verloren haben, weil die sind wild entschlossen, glaube ich, zumindest zu Null zu spielen.
Ja, und ich glaube, dass eben genau der Faktor Streich, der sonst in solchen Situationen immer Sicherheit gegeben hat, hier möglicherweise diese kleine Unze Fragezeichen setzt in diesem Team. Aber gut, ist auch der Wunschherr des Gedanken,
ja, wie man so schön sagt. Ja, die Welt sollte viel mehr so sein, wie du sie dir wünschst.
Hast du eigentlich mal auf die Uhr geguckt?
Nee, aber ich bin ja auch noch eigentlich, ich muss auch gleich mal weiterarbeiten.
Ja, solltest du vielleicht wirklich, denn wir sind schon anderthalb Stunden.
So, rate die Aufstellung.
Ja, also, wir wissen nichts über die Situation bei Niklas Stark und bei Senne Linen. Mhm. Deswegen fang du mal an.
Ich gehe davon aus, dass Niklas Stark Muskel ausfällt und dass Friedel zum Glück zurückkommt, wir in der Zentrale damit unseren Captain wieder haben. Dreierreihe Jung, Friedel, Malatini, dabei wird es bleiben und Malatini wieder mit dem Argument Tempo. Doan und Adamu.
Übrigens Friedel auch wieder in die Nazi berufen, ne?
Und den ja. Zu Recht.
Verdient. Ja, genau, zu Recht.
Ich glaube auch, dass wir sonst komplett so stehen bleiben und dass Sennelinen auch wieder fit ist und
am Start ist.
Mit Beule spielt.
Ja, das ist wirklich langweilig, aber da würde ich, glaube ich, mitgehen. Ich sehe das auch so. Ich überlege gerade noch mal, ob sie möglicherweise gegen Höhler vielleicht doch Pieper auch noch mitten reinnehmen.
Ja, wobei ich denke mal, Höhler wird eher so der Kollege sein, um den sich dann Linen und Staye kümmern in der Zentrale, wenn der überhaupt spielt, ist ja auch noch die Frage. Oder ob da Dingschi spielt oder Doan oder Grifo in der Mitte. Ja. Die haben da ja schon noch ein paar Optionen, auch schnelle, spielerisch gute Leute. Was man unbedingt vermeiden sollte, aber auch das weiß eigentlich jeder Fußballfan, Standards wegen Grifo. Also bitte keine blöden Fouls rund um den 16er, ne? Lieber zum Einwurf klären als zur Ecke. So.
Lieber Julian.
Ja, das weiß man. Und ich erwarte ein Spiel, das sehr verhalten und defensiv geprägt sein wird. Und ich glaube, nee, ich muss, don't kill the messenger, aber ich glaube, dass wir verlieren. Okay. Leider. Ich tippe auf ein 0-2 oder 1-2.
Okay. Also bei der Aufstellung sind wir gleich, aber ich sage, Werder gewinnt 3-1.
Das lassen wir so stehen, oder?
Ja, das lassen wir so stehen, ja. Das will ich auch sagen.
Ja, ja. Wenigstens ein sympathischer Podcaster hier, der den richtigen Tipp hat.
Ja, genau. Mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Jetzt haben wir überkompensiert, die späte Folge nach Hoffenheim.
Ja.
Deswegen, alles andere wird sich zeigen. Wir sind jetzt quasi einen Tag vor Brückentag. Viele werden von euch gar nicht mehr arbeiten müssen und können sich deswegen ungestört auf das Spiel am Samstag 15:30 im Weserstadion freuen. Genauso wie ich das tue, denn ich fahre wieder hin. Ich freue mich auch mega drauf. Du wirst es wahrscheinlich im Froggies gucken, oder?
Ja.
Ja, okay. Deswegen Daumen drücken und nicht auszudenken, was dann da am Ende in der Tabelle stünde, wenn wir wirklich 3 Punkte holten. Der Kuhlmann glaubt nicht dran, ich dagegen schon. Und deswegen würde ich sagen, mehr braucht es jetzt erstmal nicht. Und dann hören wir uns hoffentlich nach dem Freiburg-Spiel etwas schneller wieder als nach dem Hoffenheim-Spiel. Von meiner Seite erstmal gutes Spiel, schönes Wochenende und meinen Süßen, wir schnacken bilateral und der Rest wird sich zeigen.
Das machen wir. Danke euch nochmal fürs Mitmachen. Namaste.
Namaste. Ciao.